diesen Zukunftscharakter. Es ist das, auf das wir warten, die Vollendung darauf, dass Jesus Christus wiederkommt und endlich seine neue Schöpfung anbricht, in der es kein Schmerz, kein Leid, kein Tod, kein Geschrei mehr gibt. Aber dieses Reich Gottes bricht jetzt schon an. Jesus hat gesagt, als ihr auf der Erde, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Und wenn man sich die Gleichnisse auch in Matthäus 13 anguckt, da ist da ganz viel von Wachstum die Rede. Und es ist kein Wachstum, der in der Zukunft passieren soll, sondern dieser Wachstum soll jetzt passieren. Und Wachstum bedeutet, da ist Hoffnung. Hoffnung für die Welt. Ich glaube, dass es nicht nur möglich ist, diese Welt noch zum Guten zu verändern. Ich glaube, dass es unser Auftrag als Kinder Gottes ist, genau das zu tun. In der Kraft Gottes. Das Gleichnis, das wir gerade von Steffen gehört haben, das erzählt Jesus unmittelbar nach der Erklärung zum Gleichnis vom vielfältigen Acker. Dieses Gleichnis haben wir uns vor 3 Wochen angeguckt. Es ist also wieder ein Gleichnis aus der Landwirtschaft. Wieder soll eine Saat ausgesät werden und Frucht bringen. Und wieder steht diesem Aufgehen der Saat etwas entgegen. Beide Gleichnisse haben viele Gemeinsamkeiten. Und doch sind die Aussagen beider Gleichnisse verschieden. Man könnte sagen, beide Gleichnisse bauen aufeinander auf. Wir gucken einmal kurz zurück zu dem ersten Gleichnis vom vielfältigen Acker. Da haben wir auch gesehen von einem Seemann, der die Saat ausstreut. Und die Saat, die in dem Gleichnis ausgestreut wird, ist das Wort Gottes. Wir erinnern uns. Und der Boden, auf den die Saat, also das Wort Gottes fällt, sind letztendlich nichts anderes als die Herzen der Menschen, die das Wort Gottes hören. Und wir haben gehört, es gab unterschiedliche Böden, es gab die Herzen, die das Wort Gottes nicht annehmen oder annehmen, aber dann doch wieder verwerfen. Aber das Ziel ist es, dass das Wort auf fruchtbaren Boden, also auf offene Herzen fällt, also auf Zuhörer, die das Wort annehmen, sich von dem Wort verändern lassen und dem Wort folgen. Und wer das Wort Gottes hört und aufnimmt, wird zu einem Jünger Jesu, der Frucht bringt. 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. In diesem Gleichnis jetzt gibt es wieder eine Saat, die ausgestreut wird. Aber wenn man sich die Erklärung von Jesus anschaut, dann entdecken wir, die Saat, die jetzt ausgestreut wird, sind die Kinder des Reichs. Also nicht mehr das Wort wird ausgestreut, sondern jetzt werden ausgestreut die Kinder des Reichs, also die Jünger Jesu, die bereit waren, das Wort Jesu bereitwillig aufzunehmen und Frucht zu bringen. Und der Boden ist jetzt nicht, sind nicht die Herzen der Menschen, sondern der Boden ist jetzt die ganze Welt. Also die Jünger Jesu werden ausgestreut in die ganze Welt, um in der Welt Frucht zu bringen. In Vers 24, da lesen wir, dass ein Mensch den guten Samen auf seinem Acker sät. Und später erklärt Jesus dann, dass dieser Mensch, der den guten Samen auf seinen Acker sät, niemand anders ist als der Menschensohn, also Jesus Christus. Jesus sät auf seinem Acker gute Saat auf und sein Acker ist nichts anderes, nichts Geringeres als diese Welt. Und das ist eine gute Nachricht. Die Welt ist sein Eigentum. Die Welt ist sein Acker. Niemandem anders gehört diese Welt. Es ist das Eigentum von Jesus Christus. Und das kann uns so beruhigen. Es ist eine gute Nachricht. Ich habe einen Freund, und dieser Freund hat ein Haus und einen kleinen Garten. Und in diesem Garten ist eigentlich nicht viel, da ist ein bisschen Hecke und ganz viel Rasen. Aber mein Freund, der ist so ein bisschen rasenverrückt, könnte man sagen. Ja, also der Rasen ist seine ganze Passion. Und er widmet seine ganze Zeit im Garten nur diesem Rasen. Ja, wenn ich es besser wüsste, würde ich sagen, er ist da mit der Nagelschere und schneidet jedes einzelne Gras, jeden einzelnen Grashalm in Form. Ja, wenn dann in diesem Rasen dann mal doch ein Löwenzahn zu sehen ist, dann hat man förmlich das Gefühl, bei ihm geht der Puls nach oben mit, er wird unruhig und wird erst wieder ruhiger, wenn dieser Löwenzahn entfernt ist. Und barfuß auf diesem Rasen zu gehen, ist ein Erlebnis. Ein perfekter Rasen. Ärgerlich nur, dass man diesen Rasen am besten nicht betritt, weil er muss ja grün leuchten und darf durch nichts beschädigt werden. Mein Freund investiert alles in diesen Rasen. Das ist seine Passion. Es ist sein Rasen und niemand anderem gehört dieser Rasen. Und am besten darf auch niemand anderen diesen Rasen betreten, weil dieser Rasen muss perfekt sein. So investiert sich ein Mensch in seinen Rasen. Wie viel mehr wird sich Jesus Christus in seinen Acker investieren, in den er aussät, damit perfekte Frucht entsteht? Wird Jesus nicht mit viel höherem Eifer dafür sorgen, dass auf seinem Acker die beste Frucht entsteht? Genau deswegen sät Jesus also seinen Samen aus. Die Kinder des Reichs, uns, die Menschen, die sein Wort aufgenommen haben und sich von ihm haben verändern lassen und dabei sind, sich verändern zu lassen. Und das Ziel ist so klar, der Acker, der soll gute Frucht bringen. Und hier geht es um Reich Gottes. Hier geht es ums Reich Gottes. Ich glaube, die gute Frucht ist nichts anderes, als in der Welt durch diese Frucht das Wesen Gottes sichtbar wird. Die Welt soll erfüllt sein von Anbetung, von Frieden, von Liebe. In jedem Winkel seiner Schöpfung soll das Wesen Gottes erstrahlen und sichtbar werden. Und alles, was dem Wesen Gottes widerspricht, soll einen Raum verlieren und verschwinden. All das Böse, all das Niederschmetternde, all das Dramatische, auch das, was gerade jetzt passiert, hat eigentlich in dem Reich Gottes keinen Platz. Damit das passiert, sät er dich und mich. Dich und mich und jeden, der Jesus Christus sein Leben gegeben hat. Jesus hat mal gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Gute Saat, aber auch Licht. Das ist auch so ein schönes Bild, weil wo Licht ist, hat Finsternis keinen Platz. Jesus sät auf der ganzen Welt Lichtpunkte, Kinder Gottes, die sichtbar machen, was es bedeutet, zu Gott zu gehören und was es bedeutet, was passiert, wenn Jesus Christus die Herrschaft hat. Aber dann, nachdem der Mann sein Acker besät hat, passiert das Unvorstellbare. In der Nacht, während die Leute schlafen, kommt der Feind und sät Unkraut mitten unter den Weizen. Und höchstwahrscheinlich ist dieses Unkraut nicht irgendein Unkraut, sondern sogenanntes Taumellolch. Ein giftiges Unkraut, das im frühen Wachstumsstadium dem Weizen zum Verwechseln ähnlich sieht. Weil auch die Erntehelfer oder die Knechte, die entdecken erst bei einem gewissen Wachstumsstadium, dass da Unkraut gesät wurde. Erst war das gar nicht erkennbar, weil das Unkraut, das Taumellolch, so aussah wie der Weizen selbst. Dieses Taumellolch ist giftig. Und weil es dem Weizen so zum Verwechseln ähnlich sieht am Anfang, konnte es schon mal passieren, dass bei der Ernte dieses Lolch sich unter das Korn mischte und die Ernte vergiftete. Und deshalb heißt es auch Taumellolch, weil dieses Gift zum Beispiel Schwindel auslösen konnte und man dann getaumelt ist. Aber dieses Gift konnte sogar bis zum Tod führen. Und auch dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, ist nicht einfach nur ausgedacht, sondern es gibt tatsächlich Berichte von befeindeten Bauern, die genau das taten auf den fremden Feldern. Dass sie dieses giftige Lolch aussäten, nur um die Ernte des Feindes zu vernichten. Und Jesus erklärt, genau das passiert auf seinem Acker. Der Feind des Bauern sät Gift, um die Frucht in dieser Welt zu vergiften. Und Jesus erklärt, das Unkraut, dieses Gift, sind die Kinder des Bösen. Und der Feind selbst ist der Teufel. Obwohl diese Welt Jesus Christus gehört, macht sich der Teufel daran, diese Welt mit Bösem zu durchsetzen und mit Bösem zu vergiften. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so sehr gewöhnt an dieses Böse als Menschen, dass wir uns fast gar nicht mehr daran stoßen. Die ganzen Nachrichten, die wir tagtäglich hören, die auf uns einprasseln, all das Elend, das uns tagtäglich begegnet, irgendwie sind wir abgestumpft, wir haben irgendwie gelernt, damit zu leben und erwarten kaum noch, dass sich etwas ändert, sondern so ist halt die Welt und was bleibt uns anderes übrig, als das anzunehmen. Aber wenn man sich nun deutlich macht, die Welt gehört Jesus und Jesus hat das Ziel, dass die Welt durchdrungen wird vom Reich Gottes, vielleicht erschüttert uns dann auch das Böse in dieser Welt wieder ganz neu. Das Böse ist doch gerade so gegenwärtig, dass dieser sinnlose Krieg, der zigtausend Tote fordert. Im Iran sterben Menschen, weil sie mutig sind, um gegen Willkür und Ungerechtigkeit aufzustehen und zu demonstrieren. Nehmen Gefängnis und Folter in Kauf, weil sie Hoffnung haben, dass sich was verändert. Das sind Machthaber, denen ihre eigene Macht wichtiger ist als das Wohl ihres Volkes. Menschen sterben an Hunger, während wir in Überfluss leben. Da gibt es häusliche Gewalt, Zwangsprostitution, Drogenhandel, Mobbing. Dieses giftige Unkraut ist doch absolut nicht zu unterschätzen. Und keiner kann sagen, es ist nicht Realität, sondern das, was Jesus hier anspricht, das umgibt uns. Diese Welt ist voll mit giftigem Unkraut, voll mit Bosheit. Das sollte uns berühren. Darunter sollten wir leiden, weil wir Kinder des Reichs sind, die in ihrem Herzen eigentlich nichts anderes wünschen, als dass das Reich Gottes sichtbar wird und sich in dieser Welt ausbreitet. Und darum ist die Reaktion der Knechte auch so gut zu verstehen. In Vers 27 heißt es dann, die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht den guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn nun Unkraut? Wie kann es sein, dass auf deinem guten Feld, das du doch bewirtschaftest, Unkraut wächst? Jesus, das ist doch deine Welt. Wenn diese Welt dir gehört, wie kann es sein, dass in deiner Welt das Böse Überhand nimmt? Man könnte fast fragen, auch wenn ein Christ sich das manchmal nicht zu trauen wagt, warum lässt du das zu? Da muss man doch was gegen tun. Und so fragen die Knechte dann, willst du nun, dass wir hingehen und das Unkraut zusammenlesen? Auch das scheint doch eigentlich der total sinnvolle Vorschlag zu sein. Die Knechte sehen, in dem Feld Gottes, in dem Feld dieses Hausherrn ist Unkraut. Und klar, es macht viel Arbeit, jetzt durch das Feld zu gehen und jedes einzelne Unkrauthalm auszureißen. Aber das ist doch Gift, das muss doch weg. Und die Knechte sind bereit, durch das Feld zu gehen und das Unkraut auszusieben. Ist das nicht eigentlich die beste Lösung? Man geht einfach los und wir reißen die Saat des Teufels aus und vernichten sie. Also die Knechte Jesu, wer auch immer das dann ist, machen die Kinder des Bösen ausfindig und beseitigen sie. Aber der Hausherr sagt, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Es kann leicht passieren, dass man dieses Gleichnis schwarz-weiß versteht. Es hört sich so klar an, auf der einen Seite sind die Guten, die Kinder des Reichs und auf der anderen Seite sind die Bösen. Und auf der Seite des Guten sind natürlich wir. Wir sind doch die Kinder Gottes. Ja, wir sind die Guten. Und irgendwo sind die Bösen. Und es ist doch jetzt so logisch, dass wir als die Guten uns aufmachen und das Böse oder die Bösen beseitigen. Aber ist es nicht so, dass die Realität, in der wir stehen, eigentlich ganz anders ist? Sind die Bösen und die Guten so leicht auszumachen? Ist es so eindeutig, wer das Unkraut ist, das man ausreißen muss? Die Verlorenen, die in der Sünde verharren, und auf der anderen Seite wir, die Erlösten? Ich glaube, dass dieses Gleichnis uns warnt vor Schwarz-Weiß-Denken. Das zeichnet das Taumelläuche aus. Es sieht am Anfang dem Weizen zum Verwechseln ähnlich. Und außerdem scheint es so zu sein, dass die Wurzeln des Taumelleuchs sich so um den Weizen schlängeln. Und wenn man dann das Taumelleuch rausreißt, dann zieht man gesunden Weizen mit raus. Es ist nicht so klar zu sagen, wer der Gute und wer der Böse ist. Man kann es nicht so klar unterscheiden. Ich schätze, uns als Kindern Gottes zählte da manchmal etwas Demut nicht schlecht. Dass wir nicht so schnell von uns Erlösten und den Verlorenen sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Momente kennt, aber manchmal dämmert es mir, wie viel Böses auch in mir noch steckt. Wenn ich zurückdenke, auch an meine Zeit als Christ, wenn ich anschaue, wie viel Ungerechtigkeit und Verletzung ich zu verantworten habe, dann werde ich ganz demütig und beschämt. Wie könnte ich guten Gewissens hingehen und selbstgerecht andere verurteilen und sagen, du, das Böse, du musst weg. Das Böse und Gute ist nicht so klar trennbar. Noch nicht. Es ist auch nicht so statisch festgelegt, wie es in diesem Gleichnis scheint. Denn im Reich Gottes geht es ja darum, Herzen zu gewinnen. Und Gott ist ja immer noch dabei, Unkraut in Weizen zu verwandeln. Ja, ich war auch mal Unkraut. Und dann hat Gott aus mir Weizen gemacht. Nicht, weil ich sowas Tolles vollbracht habe, sondern aus Gnade. Weil Jesus Christus am Kreuz für mich gestorben ist und meine Schuld auf sich genommen hat, das Gift aus mir rausgesogen hat und mich gerecht gemacht hat. Ich glaube, Jesus will uns mit diesem Gleichnis deutlich machen, dass das Reich Gottes inmitten dieser dunklen Welt wachsen soll. Es geht nicht darum, einfach die eine Seite abzubrechen und dann was Neues zu schaffen oder so eine Parallelwelt. Der gute Weizen wächst jetzt in einem Abschnitt in dieser Welt, wo nur Gutes existiert und das Böse, das grenzen wir immer mehr zur Seite. Nein, es wächst beides zusammen, direkt miteinander. Und dieser Weizen breitet sich aus, indem immer mehr Menschen Jesus Christus kennenlernen und ihm nachfolgen. Und indem immer mehr Menschen ihm ähnlicher werden und einen Unterschied machen in dieser Welt. Es kommt ja dieser Moment, wo das Unkraut vom Weizen getrennt wird. Was ist der Moment? Das ist der Moment, wo die Frucht zur vollen Reife gekommen ist. An den Früchten wird man euch erkennen. Schon mal gehört? An der Frucht wird man irgendwann den guten Weizen erkennen und klar vom Taumelolch unterscheiden können. Und das bedeutet, je mehr Frucht wir bringen, desto deutlicher unterscheiden wir uns auch vom Unkraut und desto mehr erfüllen wir unseren Zweck. Ich glaube, dieses Gleichnis will uns nicht ermutigen, auf den Bösen oder das Böse zu gucken und zu überlegen, wie können wir das Böse überwinden und beseitigen. Nein, ich glaube, dieses Gleichnis ermutigt uns, einen Blick auf uns selber zu richten, ermutigt uns zu fragen, wie können wir in dieser Welt einen Unterschied machen? Wie können die Früchte des Guten in uns sichtbar werden und wie kann dadurch diese Welt ein Stück besser werden? Und das passiert, indem wir Frucht bringen. Die bekannteste Frucht, von der die Bibel spricht, ist die Frucht des Geistes. Die steht in Galater 5, Vers 22, eine Bibelstelle, die man sich merken darf als Christ. Da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, heißt es dann. Ich glaube, wenn wir einen Unterschied machen wollen in dieser Welt, dann brauchen wir es, dass diese Früchte in uns zunehmen. Das ist zuerst die Liebe. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Liebe zuerst genannt wird, denn das ist ja auch das größte Gebot, das Gott uns gibt. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Kinder Gottes setzen der Lieblosigkeit dieser Welt Liebe entgegen. Und Liebe bedeutet letztlich, ich habe das Wohl des anderen im Sinn. Ich habe das Wohl des anderen im Sinn. Leben wir so als Kinder Gottes? Ein böses Gift unserer Zeit ist ja der Egoismus, die Selbstzentriertheit. Erst komme ich und dann komme ich. Wie würde unser Leben und unser Verhalten sich ändern, wenn es unser tiefster Wunsch wäre, unser tiefster Wunsch, dass es dem anderen genauso gut geht wie mir? Und dann nennt Paulus hier in Galater die Freude. Kinder Gottes freuen sich an Gottes Gnade in allen Umständen. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Die Unsicherheit unserer Zeit, die erzeugt ja viel Bitterkeit, Unzufriedenheit, schlechte Laune, Druck, Angst. Klar, viele Menschen sind gerade irgendwie in Unsicherheit, vielleicht in Panik. Was sonst könnten wir als Unterschied machen, als in dieser Zeit Freude zu entwickeln? Freude über unsere sichere Hoffnung in Jesus Christus. Ja, wer Jesus Christus nicht kennt, klar, der muss jetzt verzweifeln, weil alles, woran er seine Sicherheit klammert, gerade ins Wanken gerät. Aber deine Sicherheit ist Jesus Christus. Deine Sicherheit ist nicht dein Besitz, dein Haus, dein Geld, deine Rente. Unsere Sicherheit ist Jesus Christus. Jesus Christus hat dir versprochen, dich nicht loszulassen. Ich wünsche uns diese Freude, die in uns Gelassenheit, Zufriedenheit, Entspanntheit und Dankbarkeit erzeugt. Ich glaube, mit dieser Freude können wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Und dann ist hier Friede genannt. Das ist ja auch ein Ergebnis unsicherer Zeiten, dass man Feindbilder erstellt, Sündenböcke sucht. Es ist ja verrückt, dass in der Corona-Zeit und noch jetzt die Verschwörungstheoretiker boomen. Verschwörungstheoretiker, die ganz klar wissen, wer an diesem ganzen Schlamassel schuld ist. Ja, es ist leichter, oder es scheint leichter, wenn man in einer Krise den Verantwortlichen kennt. Das gibt irgendwie sogar Sicherheit. Ich weiß, an wem es liegt. Wenn man etwas sieht, was passiert und man kapiert nicht, was das soll und wer dafür verantwortlich ist, dann fühlt man sich noch unsicherer. Das heißt, man könnte sich in unsicheren Zeiten daran klammern, dass man jetzt genau weiß, wer daran schuld ist. Und genau damit arbeiten Verschwörungstheoretiker, dass sie uns einen Schuldigen, einen Verantwortlichen liefern. Aber Kinder Gottes erstellen keine Feindbilder und sie suchen auch keine Sündenböcke. Kinder Gottes sind Friedensstifter. Und Frieden entsteht durch Vergebung, durch Gnade, durch gute Worte. Dann wird hier Geduld genannt. Ein Kind Gottes ist geduldig mit allen Menschen. Das bedeutet auch, dass man Menschen zugesteht, Fehler zu machen. Es ist ja krass, kaum ist ein Politiker in sein Amt gewählt, schon steht er im Kreuzverhör. Jeder einzelne Stein wird umgedreht, jedes einzelne Wort wird auf die Goldwaage gelegt und wehe, da ist mal ein Nebensatz, in dem irgendwas zweideutig zu verstehen ist, schon gibt es da eine dicke Schlagzeile in der Presse. Man ist die ganze Zeit auf der Suche, irgendeinen Fehler zu finden und man hört mehr über Fehler als über das, was Politiker gut machen. Schon mal aufgefallen? Lasst uns barmherzig mit den Fehlern anderer umgehen. Jeder Mensch braucht die Gelegenheit, aus seinen Fehlern lernen zu können. Freundlichkeit. Kinder Gottes segnen und sie beleidigen nicht. Shitstorm ist ja ein relativ neuer Begriff, der hemmungslose und ungefilterte Kritik und Beschwerde im Internet beschreibt. Ja, und jeder, der im Internet bekannt ist, der hat sicherlich schon mal einen Shitstorm mitgemacht. Politiker ganz besonders, aber selbst Musiker oder Sportler. Ja, da ist mal ein Sportler, der trifft das Tor nicht, verschießt den Elfmeter und schon muss er den hemmungslosen Shitstorm im Internet fürchten. Ich kenne leider keinen Begriff, der das Gegenteil von Shitstorm beschreibt. Gibt es einen Gegenteilbegriff von Shitstorm? Ich glaube, wir sollten als Christen einen prägen. Wir sollten uns als Kinder Gottes dadurch auszeichnen, dass wir ermutigen, dass wir loben, dass wir aufmuntern und stärken. Das macht den Unterschied. Dann ist hier Güte genannt. Kinder Gottes haben Freude daran, Gutes zu tun und sich Menschen in ihrer Not zuzuwenden. Nicht blind an der Not des Menschen vorbeizugehen, sondern sich zuzuwenden, gütig zu sein. Hier ist Treue genannt. Kinder Gottes halten Gott, ihrer Gemeinde und ihren Überzeugungen die Treue. Die Tendenz heutzutage ist ja, mir wird etwas nicht geboten, was ich will oder brauche, dann suche ich mir eben was anderes. Wir leben in einer multioptionalen Welt. Wenn mir die eine Sache nicht gefällt, dann nehme ich eben die andere Sache. Aber Kinder Gottes sind treu ihrem Gott gegenüber, ihrer Gemeinde gegenüber und ihren Überzeugungen gegenüber. Sanftmut ist ein schöner Begriff. Kinder Gottes haben den Mut, sanft zu sein. Kinder Gottes müssen nicht permanent den Macker raushängen. Sie müssen sich nicht ständig beweisen. Sie müssen sich nicht permanent über andere stellen. Sie müssen nicht posen. Sie müssen sich nicht besser machen, als sie sind. Kinder Gottes machen einen Unterschied, wenn sie den anderen höher schätzen als sich selbst. Das war eine der wichtigen Lektionen, die Jesus für seine Jünger hatte. Wer von euch der Erste sein will, der sei euer aller Diener. Das ist letztlich Sanftmut. Nicht immer stark sein, nicht immer mächtig sein, sondern bereit sein, sich dem anderen zu unterstellen. Und dann wird zum Schluss die Selbstbeherrschung genannt. Kinder Gottes haben gelernt, nicht jedem Drang der Sünde nachzugeben, sondern sie haben gelernt, dem Bösen zu widerstehen. Es ist traurig, dass ich als eigentlich gutes Weizen immer wieder erkennen muss, dass dieses Gift immer noch auch eine Wirkung hat auf mich. Und ich tagtäglich vor Gott Buße tun muss, weil da Gedanken waren, Handlungen waren, von denen ich ganz genau weiß, dass sie Gott nicht gefallen und dass sie andere zerstören. Aber wir dürfen lernen, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Unsere Frucht soll wachsen. Sie ist jetzt noch nicht perfekt, aber es kommt der Moment, wo unsere Frucht sich von der Frucht des Unkrauts unterscheidet. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Reich Gottes in dieser Welt wird sichtbar durch uns. Ich will nicht, dass wir schon automatisch damit rechnen, dass das Böse über das Gute triumphiert, weil die Welt untergehen muss. Nein, wir leben in einer Zeit, wo das Gute sichtbar werden muss. Wir sind diejenigen, die Hoffnung pflanzen. Das passiert aber nur, wenn wir es der Welt nicht gleich tun, sondern indem wir einen Unterschied machen. Das passiert, indem wir nicht auf das Gift des Feindes reinfallen, sondern ihm widerstehen. Und das Gute ist, diese Frucht des Geistes erzeugen wir nicht aus uns selbst, sondern es ist die Frucht des Geistes, es ist die Frucht, die der Geist in uns bewirkt.
indem wir mit dem Heiligen Geist kooperieren, ihn suchen, Zeit mit ihm verbringen, Gott kennenlernen. Jesus Christus ist dabei, uns zu verändern, wenn wir es wollen und wenn wir bereit sind, diese Veränderung zuzulassen und mitzumachen. Es wird mit dieser Welt zu Ende gehen. Das stimmt. Es kommt der Moment, wo Gott Unkraut von Weizen trennt. Es kommt der Moment, wo wir in der Herrlichkeit Gottes leben dürfen und es uns vollends gut geht. Aber bis dahin sind wir als guter Weizen in diese Welt gestellt. Ich wünsche uns, dass das auch sichtbar wird. Amen.